Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen hier beim Wikipedia-Tag in Zürich. Es hat leider ein bisschen technische Probleme gegeben, aber ich denke, das haben wir jetzt alles im Griff. Ich danke auch den Kollegen im Studio. Die Übertragung steht und funktioniert und wir haben hier verschiedene Teilnehmer an der Diskussion. Der Beat Döbli-Honegger, er hat vorhin einen Vortrag gehalten über Wikipedia in der Bildung, speziell Schule und Fachhochschule. Wir haben neben mir ehemaliger CEO der Swisscom, Josef Hospital. Er hat ebenfalls einen Vortrag zu neuen Medien gehalten. Dann den Bernd Schöller, Doktorand von Bertram Meyer, der heute Morgen einen Vortrag gehalten hat zum Einsatz von Wikipedia in der Wissenschaft, sowie Daniel Flück, ein Business-IT-Consultant, der ebenfalls im Bereich der Wikis tätig ist. Ja, und ja, an meiner Stelle darf mich auch noch kurz vorstellen, Manuel Schneider, einerseits Wikimedia-Gründungsmitglied und andererseits eben Radiomoderator in diesem Fall und auch Moderator dieser Podiumsdiskussion. Ich habe ein paar Fragen dabei und freue mich auf eine ruhig auch kontroverse Diskussion um Wikis und Wikipedia natürlich im Speziellen. Hier noch eine ganz praktische Sache. Wir haben hier zwei Mikrofone. Einmal hier, die beiden Herren, und eins hier zum Weitergeben. Und diskutieren Sie einfach frei. Also ich werde nur gegebenenfalls die entsprechenden Fragen stellen, um in der Sache einen Input zu verleihen, und bin gespannt zu hören, was es von Ihrer Seite zu sagen gibt. Ich denke mal, wir fangen mit der ersten Frage an. Es waren ja einige Skandale über die Wikipedia zu erfahren, gerade in den Medien. Beispiel wurde ja heute Morgen angesprochen von Herrn Bertram Meyer selbst auch. Er war über Weihnachten 2005 vermutlich von einem Studenten als tot deklariert worden in dem entsprechenden Wikipedia-Artikel. Kann man der Wikipedia überhaupt noch trauen, beziehungsweise wie geht man mit solchen Sachen um?
Ja, ich habe das Bernd Schöller, Assistent von Professor Meyer, und wir haben das natürlich alles sehr hautnah miterlebt. Ich glaube aber, dass man diese Sachen nicht überschätzen darf. Scherze sind natürlich immer schon gemacht worden, und wenn man sich in der öffentlichen Kommunikation befindet, dann gehen Dinge manchmal auch etwas unter die Gürtellinie. Man muss sich eben dessen bewusst sein, dass Wikipedia natürlich ein Medium ist, auch der Kommunikation, und entsprechend, glaube ich, kann man es eben nicht als eine nicht im klassischen Kontext genau betrachten wie die gedruckte Wort, sondern man muss eben verstehen, dass es etwas anderes ist und mögliche seine neuen Eigenschaften, neuen Vorteile, Nachteile hat, und wir haben das also auch alles nicht zu ernst genommen.
Also, wie gesagt, mein Name ist Daniel Flück, ich arbeite in einem Unternehmen und werde nachher noch einen Vortrag halten zu Enterprise Wiki. Ich sehe das Problem, vielleicht bei Bertram Meyer konnte es als Scherz wahrgenommen werden, doch das Problem liegt dabei, wenn man nicht weiß, ob es ein Scherz ist oder kein Scherz ist. Und es wird auch immer mehr gesagt, da im Beispiel Wikipedia, das wird immer größer, es wird so wahrgenommen in der Welt draußen als ein Instrument, um Wissen herauszuholen, und speziell auch für Unternehmen wird es immer wichtiger, da hineinzuschauen und zu sehen, wie ist mein Unternehmen darin platziert, denn es könnte ja zum Beispiel irgendein anderes Unternehmen kommen, kann da etwas reinschreiben über mein Unternehmen, das hinten und vorne nicht stimmt, und dann stehe ich blöde da. Das ist immer mehr ein Problem, wenn so etwas wie Wikipedia groß wird, wo eine große Community sich darauf abstürzt und sagt, das, was da drin stimmt, das ist die Wahrheit, ich basiere vielleicht auch gewisse Entscheide darauf, und dann stimmt es eben nicht, was da drin steht. Darum sind auch Unternehmen immer mehr gefordert, in solchen Kommunikationsmedien nachzuschauen, was steht drin, oder sich vielleicht auch zu beteiligen, um gewisse Sachen richtig zu stellen.
Die
Frage ist ja, werden solche Korrekturen denn auch wirklich durchgeführt oder sind die Menschen doch eher der Angewohnheit, dass sie das glauben, was in der Wikipedia steht? Ich gebe die Frage mal vielleicht weiter an Herrn Döblin-Honegger, wenn man da entsprechende Erfahrungen gemacht in der Schule.
Ich finde es bezeichnend, dass der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales vor einer Woche an einer Konferenz gesagt hat, dass Schülerinnen und Schüler nicht aus Wikipedia zitieren sollen, genau weil es darum geht, dass man heute nicht einer Quelle vertrauen soll. Das heißt, es gehört heute dazu, mehrere Quellen anzuschauen und auch Primärquellen zu nehmen und nicht nur einfach, sei es einem gedruckten Lexikon oder einem elektronischen Lexikon, zu vertrauen. Und da ist aber die Unsicherheit bei den Lernenden, zum Teil aber auch bei den Lehrenden vorhanden, die auch durchaus Aufträge geben, sucht mal im Internet nach Informationen. Das heißt, ist auf beiden Seiten wichtig, dass die Leute wahrnehmen, dass heute das Hinterfragen von Informationen immer wichtiger geworden ist.
Das Hinterfragen von Informationen, also nicht nur innerhalb von der Wikipedia, sondern grundsätzlich, also ich habe vorhin das Wort gehört, auch bei gedruckten Werken, bleibt natürlich schnell die Frage, wem kann ich überhaupt noch trauen in der großen, weiten Welt? Herr Hospenthal, Sie haben vorhin davon erzählt, dass Sie ja sämtliche Medien und Hilfsmittel bei Ihren Prüfungen einerseits erlauben, andererseits stellt sich dann natürlich die Frage, was ist wirklich noch vertrauenswürdig?
Ja, die Sache ist ja die, es geht ja genau darum, eben dann die Selektion zu finden, nachzuforschen, zu beurteilen, was in einem gegebenen Problemfeld dann wirklich akkurat angewandt werden kann, Information. Und wie ich meinem Referat da erläutert habe, geht das eben nicht ohne eben auch eigenes erarbeitetes Wissen. Ich denke aber, der Fall von Professor Meyer, das ist schon ein Fall, der vielleicht schon in Richtung Verleumdung einer Person gehen könnte. Und möchte diesen Fall jetzt nicht sagen, das ist die Gefahr, die Wikipedia mitbringt. Mir ist aber auch aufgefallen, schon in meiner Jugend im Ausland, beispielsweise habe ich französische Presse gesehen und habe gedacht, die ist noch recht locker im Umgang mit den Berichten und wie sie berichtet. Denn in der Schweiz, wir haben einen großen Blätterwald, aber da war doch alles recht seriös. Die Boulevardpresse, da gab es genau eine Zeitung, die man den Blick aufwerfen konnte, oder? Wir werden uns daran gewöhnen und ich denke daran gewöhnen, dass alles, was wir eben hören, so nicht mehr wie im kleinen Dorf, auch dort gab es Aussagen und die haben dann vielleicht eben einen Negativaspekt einer Person aufgestempelt und diesen wegzubringen ist dann noch schwierig, Korrekturen ist gut, aber was bleibt eben doch hängen und so weiter. Ich denke, man wird eben doch sehen, Information ist doch kritisch zu hinterfragen oder anders gesagt, Nimmt nicht alles so ernst, wie es eben da steht.
Ja, also ich denke, das ist schon ein bisschen ein Problem. Natürlich sollte man nicht alles so ernst nehmen, wie es da steht, aber für, ich sage es nochmal, für ein Unternehmen von mir aus gesehen, ist das ein Problem. Die Unternehmen müssen auch in der Zeitung, wenn Berichte in der Zeitung kommen, die das erleben wir immer wieder, gibt es Richtigstellungen von Unternehmen, dass das nicht ganz so der Wahrheit entsprechen, dass sie das richtigstellen möchten. Und natürlich kann man sagen, wenn sich ein Schüler oder so etwas Wissen irgendwo herausholt aus einem Wikipedia, dann darf er das nicht ernst nehmen und nachfragen, aber als Unternehmen hat man doch da ein anderes Bild. Man muss Kunden haben, man muss irgendwie Geld generieren, man muss immer darauf bedacht sein, einen guten Ruf zu haben und diesen Ruf wahren zu können. Darum muss man auch solche Medien überprüfen und darin eine Richtigstellung vornehmen.
Ja, das ist, da haben die Unternehmen aber sicherlich jetzt momentan nicht nur das Problem von Wikis und von der Frage überhaupt, was ist überhaupt objektive Information. Wikipedia hat ja, wenn ich richtig informiert bin, von Anfang an gesagt, dass es nicht darum geht, die Wahrheit sozusagen in Wikipedia nachzuspielen, weil in vielen Fällen, bei vielen Problemen, ist die Frage von Wahrheit sowieso immer eine Frage des Betrachters, sondern der neutrale Punkt, ne, neutrale Sicht auf die Dinge soll dort erreicht werden durch eine öffentliche Diskussion, auch durch das immer wieder ständige Bearbeiten von Texten. Unternehmen haben natürlich große Probleme mit vielen dieser Dinge. Man hat zum Beispiel jetzt herausgefunden, dass diese Mails, die man kriegt über irgendwelche Aktien, die auch als Spam sehr leicht verteilt werden, wirklich Auswirkungen auf den Kurswert von Unternehmen haben können. Und ich glaube, die Unternehmen haben noch nicht ganz gefunden, ihren Platz gefunden in der Frage der neuen Informationswelt.
Vielen Dank für die Ausführungen, denn Sie haben mir damit gerade fast die Worte aus dem Mund genommen, die mir zu dem Thema, was Herr Flück sagte, in Sinn gekommen sind. Denn einerseits geht es ja da um Verleumdungen, wie wir gehört haben, andererseits um die Selbstdarstellung einer Firma. Und gerade das ist ja im Umfeld einer Enzyklopädie immer problematisch. Nicht selten gibt es ja die Diskussion um einen Artikel, wenn es gerade um Produkte oder Firmen geht, in der Kritiker entsprechende Meinungen einbringen und in der natürlich andere Vertreter dieser Firma dann natürlich auch versuchen, die Gegenmeinung darzustellen, und nicht selten endet das also in sogenannten Edit Wars, also Schreibkriege, in der einer die Änderung des anderen rückgängig macht, und wo die Wahrheit liegt, bleibt schlussendlich doch immer noch im Dunkeln. Also muss man sich ja überlegen, inwiefern man vielleicht Firmeninformationen oder solche Informationen ganz rauslässt, oder ob man da wirklich einen neutralen Standpunkt finden kann. Und ich glaube, gerade eine Firma, die gewillt ist, sich möglichst gut öffentlich zu präsentieren, wird auch einen vielleicht neutralen Standpunkt nicht akzeptieren können, weil nicht positiv genug. Vielleicht darf ich das so mal ganz provokativ nochmal zurückgeben, bevor wir zum Weiterfahren.
Das ist ein Problem, das denke ich auch. Wenn ich gewinnorientiert arbeite, dann möchte ich natürlich gut dastehen und einen neutralen Bericht, der sagt nicht aus, dass ich der Beste bin auf diesem Gebiet, aber ich möchte natürlich der Beste sein. Ich denke wirklich, dass es ein Problem sein kann, aber auch was vorhin angesprochen wird, die Art, mit neuen Medien umzugehen, ist nicht einfach, man muss das lernen mit all diesen Spam-Mails, wie gesagt, die da Aktien versprechen, gute Kurse und so weiter. Die meisten Leute löschen das, aber im Endeffekt hat man eben herausgefunden, dass es auf die Aktienkurse einen Eindruck, also eine Auswirkung hat. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, die Unternehmen können so reagieren, dass sie auch solche Spams herauslassen und alles fälschen, dass es für sie wieder gut geht, aber ich denke, das ist nicht die richtige Lösung. Es muss noch eine Lösung gesucht werden in diesem Bezug auf die neuen Medien.
Ja, ich denke auch, das wäre nicht die richtige Lösung. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine namhafte Firma nun ja auch Spam rauslässt, um die Meinungen umzubilden, denn irgendwann kommt das mal raus und dann wäre das ein Bumerang. Aber ich denke, und das ist nicht Neues, Firmen müssen sich natürlich schon bemühen, wie sie eben ihr Image pflegen in der Gesellschaft und die Akzeptanz in der Gesellschaft finden. Vieles ist ja auch Meinungsbildung oder auch Meinungsmache. Wir denken Sie nur zum Beispiel Basel, wo ich unterrichte, da hat es sehr viele Chemiefirmen, aber ich kenne eigentlich keinen Basler, der etwas dagegen hat, dass hier so viele Chemiefirmen da sind, sondern die Chemie ist auch recht gut akzeptiert, auch wenn ich mal auf der mittleren Brücke den Rhein gesehen habe in der Farbe Rot, da war irgendetwas hineingekommen oder so. Oder? Die Frage ist also, was tun, wenn jetzt eine Darstellung über eine Firma eben doch nicht genug positiv ist, denke ich schon, es ist die Imagepflege, ein Mittel, das ja große Firmen, die auch das entsprechende Geld natürlich dafür haben, einsetzen, ist das Sponsoring. Viel Sponsoring jetzt auch zum Beispiel während der Weltmeisterschaft. Das führt dazu, dass eine Mehrheit von Leuten einen positiven Blick auf diese Firma haben.
Sponsoring bzw. neue Wege, Lösungen zu finden, mit dem Problem umzugehen. Da komme ich gerade mal mit einem, gut, es ist ein Wettbewerbsprojekt, könnte man sagen, das versucht ja genau diese Probleme zu lösen. Die Rede ist von Wikiweise, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Ein Projekt, das von einem ehemaligen Wikipedia-Autor aufgegleist wurde. Es zwingt zum Beispiel die Benutzer, also die Autoren, dazu, sich anzumelden, und zwar bevorzugt mit dem Klarnamen, also dem realen Namen der Person. Und es hat ja ein Review-Prozess eingebunden, ist in sich viel restriktiver, hat allerdings keine solche große Gemeinschaft um sich herum wie jetzt die Wikipedia, weil es mehr als ein kleines Splitterprojekt betrachtet und nicht wirklich ernst genommen wird. Hat so ein Projekt eine Chance oder wäre das eine Lösung, dorthin zu arbeiten?
Also das spricht natürlich die gesamte Frage des Reviewings, des kritisch Beurteilen von Texten von bestimmten Personen an. Ich persönlich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat. Also damit beschneiden wir uns der Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie, und ich glaube, die Nachteile, die ein Rückfall in ein klassisches Reviewing bringen würde, würden die möglicherweise die Vorteile nicht aufheben. Ich glaube, was man sich im Klaren sein muss, das ist, dass für viele Dinge, die wir hier diskutieren, 99% der Artikel in Wikipedia gar keine Relevanz spielen. Ja, da wird dann über eine Blume berichtet, eine Blumenart, und dort ist es nicht so, dass jemand da ein großes Interesse hat, dass da möglicherweise ein falscher Inhalt ist. Und wenn sowas immer erst durch ein Reviewing gehen muss, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich produktiv gearbeitet werden kann.
Für mich stellt sich die Frage, ob Anonymität überhaupt in der Wikipedia einzeln behandelt wird oder ob das eine Eigenentwicklung sein wird. Wenn man allgemein anschaut, dann nehmen anonyme oder Fantasiebenutzernamen bei Internetdiensten meines Wissens ab. Das heißt, User sind allgemein eher bereit, beispielsweise ihren Skype-Namen oder ihren E-Mail-Namen, ihren richtigen Namen zu verwenden. Und das ist eine Entwicklung, die zeigt, man will hinter seiner eigenen Meinung stehen und auch ein Profil von sich abgeben. Und von daher wird das vielleicht eine allgemeine Entwicklung im Internet sein, die gar nicht so Wikipedia-spezifisch ist.
Da mag ich einwerfen, dass ja genau das auch in der englischsprachigen Wikipedia versucht wurde einzuführen. Dort gibt es einen Anmeldezwang, um neue Artikel anlegen zu können, muss ich angemeldeter Benutzer sein. Das Problem, das dahinter liegt, ist, dass die Leute, die wirklich einfach nur zum Spaß in der Wikipedia sind und also Spaßinhalte einführen, also ich sage einfach Vandalismus betreiben wollen, dass diese gerade durch die Anmeldung, die ein paar Sekunden dauert, gerade nicht abgehalten werden.
Ich denke nicht, dass Zwang der richtige Weg ist, aber dass sich das vielleicht mit der Zeit als natürliches Verhalten ergeben wird, dass ich weiß, ich werde überhaupt überall ernster genommen, wenn ich mit meinem Namen auftrete. Und nur in ganz bestimmten politisch schwierigen Verhältnissen ist Anonymität sinnvoll. Aber ansonsten werde ich, wenn ich etwas zu einer bestimmten Blume zu sagen habe, werde ich mit meinem Namen dastehen, weil man dann merkt, ich bin Orchideenspezialist.
Dementgegen mag ich noch setzen, dass gerade als das in der englischen Wikipedia eingeführt wurde, dass darüber diskutiert wurde, ob das gut ist. In der deutschsprachigen Wikipedia hat man diese Funktion ja nicht aktiviert, aus dem Grund, dass gewisse Benutzer der Meinung waren, die Wikipedia muss und soll so offen sein wie möglich. Das heißt, die Eintrittsschwelle für Autoren soll so niedrig sein wie möglich. Wenn jemand zum Beispiel über einen Link in der Suchmaschine auf einen Artikel kommt und dort einen kleinen Schreibfehler findet, dann soll er den sofort und problemlos ausbessern können. Es wurde ja auch schon darüber diskutiert, ob man den Anmeldezwang so weit verstärkt, dass man eben selbst für jede Änderung sich anmelden muss.
Aber es geht mir eben nicht um den Zwang, sondern es geht mir darum, dass wahrscheinlich immer mehr Leute freiwillig sich anmelden werden und mit ihrem realen Namen hinter Dingen stehen werden, die sie im Internet publizieren, weil sie wissen, dass damit eine größere Glaubwürdigkeit einhergeht. Ich werde mich auch nicht irgendwo mit dem Namen registrieren, wenn ich nur einen Tippfehler verändern will. Aber da brauche ich auch keine Glaubwürdigkeit. Wenn ich hingegen einen Artikel schreibe, wo es darum geht, dass man mir glaubt, dann werde ich vielleicht eher die Mühe auf mich nehmen, freiwillig mich zu registrieren und einen realen Namen zu verwenden. Also ich denke, die Frage Zwang, Nicht-Zwang ist etwas anderes, weil da geht es dann sofort darum, ja muss ich jetzt und ist Anonymität im Netz nicht eine wichtige Freiheit, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das ohne Zwang in die Richtung mehr Identität verschieben wird.
Bleibt immer noch das Problem, dass man den Vandalismus an sich damit halt nach wie vor nicht im Griff hat? Also bleiben wir quasi zusammenfassend, bleibt zu sagen, Offenheit nach wie vor gewünscht und die Leute, die sich tatsächlich mit dem Klarnamen anmelden, die werden das freiwillig tun.
Also ich glaube auch, Wikipedia wurde nur so groß, weil es genauso funktioniert, wie es heute funktioniert. Ich glaube, es gab schon viele Projekte vorhin, die etwas Ähnliches versuchten, die starben, bevor sie überhaupt irgendetwas darin hatten, bevor sie groß werden konnten. Wikipedia wurde groß, weil es genauso funktioniert. Wenn man jetzt da mit Zwängen kommt und etwas ändern wird das schwierig sein, sich so weiterhin etablieren zu können. Ich bin auch der Meinung, dass es zurzeit mehr den Trend hat, dass sich die Nutzer unter ihrem Namen anmelden, um zu sagen, das habe ich mitgeteilt, das ist mein Beitrag, um eben, wie vorhin erwähnt, aufzuzeigen, ich bin der Orchideenspezialist und nehmt mich als solchen wahr. Und was natürlich Spammer oder Vandalen betrifft, die werden für jedes System, bis jetzt haben sie für jedes System wieder einen Knackpunkt gefunden, da kann man noch so sicher sein. Sie kennen das sicher aus der IT-Technologie, der ewige Kampf zwischen dem Administrator und dem Hacker auf der anderen Seite. Also da können wir noch so verschiedene Tricks herausfinden. Es gibt immer den Vandalen, der das Hintertor findet und wieder reinkommt und irgendetwas ändert, was man nicht haben möchte. Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist.
Ja, das mag sicherlich stimmen, wobei man ganz sicherlich unterscheiden muss zwischen Vandalismus, der sozusagen eine aktive Arbeit benötigt, das heißt eine einzelne Person geht hin und ändert an einer einzelnen Seite Inhalte, um sie unbrauchbar zu machen, oder der automatisierte Vandalismus, auch als Wiki-Spam genannt, also wenn Maschinen automatisch hingehen und ganze Wikis mit im Prinzip jede Seite auf dem Wiki verändern, um dort ihre Inhalte unterzubringen. Da muss man sicherlich hingehen, und häufig wird heutzutage Registrierung gemacht, nicht um an die Anonymität oder zu verhindern, sondern vor allem um die automatisierten Missbrauch einer Informationsinfrastruktur wie ein Bulletin Board System oder ein Wiki zu verhindern.
Da habe ich eine Ergänzung, die leicht vom Thema weggeht, die aber für mich eine sehr interessante Erfahrung der Globalisierung war. Am ersten weltweiten Wikisym letztes Jahr in Amerika wurde diskutiert, wie kann man Wikispam bekämpfen. Und für mich war es eine wesentliche Erkenntnis, dass es eben nicht automatisierter Spam ist, der das große Problem ist. Weil automatisierter Spam, der durch Maschinen eingefügt wird, kann relativ leicht als solcher erkannt werden. Das große Problem ist, und das ist eine Folge der Globalisierung, dass es sich lohnt, in Entwicklungsländern Leute anzustellen, die von Hand Spam in Wiki einführen. Und das wird gemacht. Und diesen Spam kann man nicht automatisch erkennen, weil es gibt Chinesen, die verstehen kein Wort Englisch, aber die haben eine Anleitung, wie registriere ich mich in einem Wiki und wie füge ich dort Spam ein. Und das sind für mich faszinierende Phänomene, die im globalen Dorf passieren.
Ein ganz interessanter Beitrag. Im Endeffekt muss man ja fast davon ausgehen oder vermuten oder befürchten eher, dass nicht nur die Wikipedia, sondern vielleicht auch die ganzen neuen Medien, an denen man eben selbst auch teilnehmen kann, teilwerden kann und nicht nur konsumieren kann, dass diese irgendwann oder irgendwie im Mittelmaß versinken. Ulrich Fuchs, ehemaliger Wikipedia-Autor und Betreiber von Wikiweise, hat mal einen ganz interessanten Beitrag dazu geschrieben, in der er begründet hat, wenn überall der Durchschnitt mitmachen darf, also sprich das gesamte Volk, dann wird auch das, was hinten rauskommt als Produkt, auch nur noch durchschnittlich sein. Das heißt, wenn also die guten Professoren und das gemeine Volk, ohne das jetzt negativ darzustellen, da mitmachen, dann wird es ähnlich wie wenn man eine PISA-Studie macht, wird dann natürlich auch nur ein Durchschnitt dabei entstehen. Ist dem so? Ist dem wirklich zu befürchten? Also Ulrich Fuchs hat sehr viel Kritik auf diese Äußerung erhalten.
Das setzt voraus, dass es den Durchschnittsbürger gibt. Ich sehe den Durchschnittsbürger nicht. Ich weiß, dass jeder Einzelne seine eigenen Interessen, seine eigenen Fähigkeiten hat. Und kaum jemand geht hin und interessiert alle Artikel, die in Wikipedia gespeichert sind, sondern jeden interessiert immer natürlich das, mit das er sich beschäftigt. Und ob da jetzt ein Professor oben drauf steht oder jemand, der sich das selber beigebracht hat, ich glaube, wir machen uns zu leicht zum Werkzeug eines klassischen Bildes, einer Hierarchie des Wissens, die in einer Informationsgesellschaft nicht mehr ganz angemessen ist.
Dann bleibt trotzdem die Frage und immer noch die Kritik, die auch aus anderen Ecken kommt, sammelt Wikipedia nicht nur das Halbwissen der Welt? Denn einerseits ist es völlig richtig, jeder hat ja seine Stärken und Schwächen und er hat, auch wenn er kein Professor ist, vielleicht von einem bestimmten Thema und sei es nur Modelleisenbahn oder irgendwas anderes, ein Wissen, das er sich vielleicht auch selber angeeignet hat und das auch gut ist. Das Problem liegt doch vielmehr darin, dass sich vielleicht viele Benutzer auch überschätzen oder ich weiß nicht, woher das kommt, dass viele Leute sicher auch Beiträge leisten zu Themen, wo sie sich eben nicht so auskennen und wo jemand, der vielleicht selber nicht viel mehr Wissen hat, trotzdem weiß, das kann so nicht ganz stimmen. Ich erlebe auch oft Reaktionen wie, ich habe den Artikel XY gelesen, da hat jemand Halbwissen eingefügt, das ist so, das ist nicht richtig belegt, das stimmt nicht richtig, das weiß ich, das fühle ich, aber ich habe selber nicht genügend Ahnung, das jetzt auf einen guten Stand zu bringen.
Ja, ich habe das auch gelesen, die Gefahr oder man weiß es ja nicht, führt das zu einem Mittelmaß an Informationsqualität. Ich denke, das ist da überhaupt nicht erwiesen. Ich bezweifle das sehr. Ich denke auch, dass wenn Sie alle an der Informationsbearbeitung beteiligen, dass letztendlich doch die Summe der Beiträge zu einer verbesserten Qualität führt. Es wird immer Störungen geben. Das muss nicht Vandalismus sein, vielleicht ist das gar nicht das Hauptproblem. Es kann zum Beispiel auch eine Geltungssucht sein. Ich fühle mich vielleicht als noch größerer Experte in Orchideen, ich weiß nicht, oder denke so. Das Zweite, ich denke auch, ja, die Identifikation der Autoren. Wir haben das auch im Vortrag von Professor Meyer gehört. Im wissenschaftlichen Bereich ist das eigentlich ein Muss, weil die Wissenschaftler ja damit bewertet werden, vor allem natürlich auch in den USA. Wie viele Publikationen haben sie gemacht und wie manchmal werden sie zitiert, oder? Und wenn sie publizieren in ein Medium, wo ihre Individualität verschwindet, dann ist das nicht interessant für diese. Aber wenn Wikipedia es ermöglicht, dass ich ja meine Identität mitgeben kann als Autor, und da denke ich, könnte sein, warum nicht im Artikel drin und nicht nur dann einfach in der Liste der Änderungen, in einer Art, bei der ich auch identifizierbar bin. Es muss nicht heißen mit einem Titel oder so, es muss nicht Wissensmacht darstellen, sondern es ist ja nur eine Eigenschaft normalen Charakters, das was ich sage, zu dem stehe ich auch.
Ich bin interessiert daran, wie es mit der Wikipedia weitergehen wird, weil ich denke, in der deutschsprachigen Wikipedia der Aufbau weitgehend abgeschlossen ist. Früher war es einfacher, es gab noch keinen Artikel zu Orchideen, also war ich der Erste, der etwas dazu geschrieben hat. Und jetzt komme ich als neuer Nutzender und möchte gerne etwas schreiben und merke, das ist alles schon da. Und ich denke, das gibt ganz neue Phänomene. Wie kann man Leute jetzt motivieren, bei Wikipedia mitzumachen, wenn große Teile von Informationen schon in der Wikipedia drin sind? Das heißt, es ist jetzt nicht mehr eine Frage des Aufbaus, sondern eine Frage des Unterhalts eines Lexikons. Und das stellt neue Probleme, denke ich.
Interessant hier, neue Probleme auf jeden Fall, denn was Herr Hospenthal gerade sagte, man hebt sich durch seine Beiträge, die man namentlich gekennzeichnet hat, ja doch von der Masse ab ein Stück weit, beziehungsweise man hat seine Referenzen. Da kommt ja gleich das nächste Problem, der von solchen freien Wissenden, es ist ja völlig frei, auch frei verwendbar, und es steht unter dieser GNU-Lizenz für freie Dokumentation, der GFDL, und die erlaubt es ja, diese Daten, die in der Wikipedia sind, frei zu verwenden. Wir haben ja beispielsweise hinten auf dem Büchertisch Bücher liegen, die sind aus ganz vielen verschiedenen Artikeln zusammengebaut worden. Das hat sich jemand die Mühe gemacht, diese Artikel entsprechend auf den Stand zu bringen. Natürlich unter der Vorarbeit, die viele, viele Autoren geleistet haben, um danach ein Buch daraus zu machen, dieses Buch zu verkaufen. Und da ist ja dann die Frage, da wird zwar eine Liste von Autoren mitgeliefert, aber irgendwo geht man doch als Einzelner irgendwo noch unter in dieser Liste. Da ist die Frage, ist Wikipedia wirklich attraktiv für einen solchen Nutzer, der eben wirklich auch vielleicht auf Referenzen raus ist, oder geht er da nicht einfach unter und sagt, mein Teil, den ich ja da beitrage, das wird ja gar nicht genügend gewürdigt?
Als erstes denke ich, dass viele gar nicht dem bewusst sind, wenn sie Inhalt da reinstellen, was dann damit gemacht werden kann, und dass es eigentlich offener Inhalt ist, der weitergegeben werden darf. Aber Leute, die wirklich etwas reinstellen und ihren Namen darunter stellen und das so sich besser darstellen möchten oder auch zeigen können, was sie darauf haben. Ich denke, das wird auch immer wichtiger, denn man weiß, dass Unternehmen immer mehr auch im Internet schauen gehen, wenn sie eine neue Person anstellen. Ja, was steht dann im Internet über diese Person oder wie hat sich diese Person im Internet geäußert? Und ich denke, wenn ein Unternehmen jetzt herausfindet oder man es auch in ein Unternehmen hereintragen kann, diese Person hat die und die Artikel in Wikipedia editiert und wird dort und dort noch erwähnt und so, das steigert natürlich das Ansehen und ist sehr viel förderlicher als vielleicht heutzutage irgendwelche Testresultate mitzuliefern, um so seinen Wert zu steigern. Also ich denke, mit guten Beiträgen, zum Beispiel in Wikipedia, wenn ich mich für einen IT-Job jetzt bewerben möchte und ich habe ein paar gute Beiträge geleistet, könnte das auch für mich eine gute Referenz sein.
Das heißt, wir sind ja ein Stück weit jetzt auch in die wissenschaftliche Ecke gewandert, also einerseits durch die Experten, die sich versuchen, hier Referenzen zu schaffen durch Veröffentlichungen, andererseits natürlich das Thema Bewerbung, das heißt Marketing für die eigene Person ein Stück weit. Gut, es ist ja auch Ziel der Wikipedia, natürlich fähige Leute zu finden, das haben wir ja in der Diskussion mehrfach erörtert, dass natürlich die Inhalte gut werden, gerade jetzt, wo ja, wie Beat Döbeli-Honecker sagte, die Aufbauphase abgeschlossen ist und nun der vielleicht viel schwierigere Teil der Wartung und des Ausbauens der Artikel folgt. In dem Zusammenhang macht ja auch die Wikimedia Veranstaltungen. Also es gibt ja nicht nur die Wikimedia CH, wie wir, die wir jetzt hier diese erste Veranstaltung gemacht haben, sondern es gibt ja auch die Wikimedia Deutschland zum Beispiel, die gerade jetzt am gleichen Wochenende in Göttingen eine Konferenz veranstaltet, die sich Wikipedia Academy nennt. Auch zum ersten Mal, dass etwas stattfindet, und da geht es darum, dass man in die Universitäten geht und versucht, dort entsprechendes Publikum unter den Akademikern zu bekommen. Natürlich mit dem Ziel, Akademiker dazu zu bewegen, in der Wikipedia mitzuschreiben. Nun ist es ja einerseits vielleicht interessant für einen Akademiker, sich selber dort als Referenz zu präsentieren, andererseits das Problem mit der Weiterverwendbarkeit der Texte. Was passiert damit? Das, und das Dritte kommt natürlich auch dazu, ist es vielleicht für einen Akademiker momentan nicht noch viel interessanter, in einer entsprechenden Fachpublikation zu publizieren, als in der Wikipedia, die einfach jeder liest und wo vielleicht die meisten Leute, die das danach lesen, erstens gar nicht mitbekommen, dass es von der und der Person ist und zum Zweiten es vielleicht auch gar nicht würdigen können. Hat eine solche Veranstaltung und haben solche Bemühungen denn überhaupt Erfolg?
Also die akademische Landschaft hat momentan die Frage der freien Publikation von wissenschaftlichen Texten geht viel weiter teilweise als das, die Frage, ob das jetzt in einem Wiki oder nur privat auf die eigene Homepage gestellt wird. Es gibt Disziplinen wie zum Beispiel Informatik, der ich angehöre, wo es völlig normal ist, dass wissenschaftliche Ergebnisse und wissenschaftliche Papers auf der Homepage publiziert werden. Und dann gibt es andere Disziplinen, wo die Kultur anders ist, wie zum Beispiel in der Pharmazie, wo im Prinzip niemand öffentlich die Sachen publiziert und der Publikationsprozess ganz stark auf wissenschaftliche Journals restriktiert ist. Und sobald man keinen Zugriff zu diesen wissenschaftlichen Journals hat, hat man auch keine Möglichkeit, die Ergebnisse zu erfahren. Die Diskussion ist stark in der akademischen Welt und ich nehme sie auch immer noch als verstärkend wahr. Und das muss sicherlich gelöst werden.
Gut, wir sind am Ende dieser Stunde. Wir werden die Podiumsdiskussion fortsetzen. Ich darf mich aber schon mal von unseren Hörern im Radio verabschieden. Vielen Dank. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung waren im Studio Marco Erd und hier live vor Ort Manuel Schneider. Und ja, wir fahren aber mit der Diskussion fort. Und Herr Hospenthal.
Ja. Ich sehe auch, die Kulturen sind etwas unterschiedlich, diesseits und jenseits des Atlantiks. Als ich selber recherchierte nach Inhalten zu Vorlesungen, die ich gebe, da habe ich jede Menge Inhalt öffentlich im Internet gesehen aus den USA. Diese Vorlesungen sind präsentiert, völlig erhältlich. In Europa, im deutschsprachigen Raum, da findet man vielleicht das Vorlesungsverzeichnis der Schule, aber ja keinen Inhalt. Ich denke, das dürfte sich auch ändern, oder? Ich denke auch, das Wort freies Wissen für freie Leute, dem darf nachgelebt werden und das hat große Bedeutung. Jetzt zu den wissenschaftlichen Publikationen. Es ist klar, wenn ein Wissenschaftler einen Artikel in einem solchen wissenschaftlichen Journals einbringt und der wird dort publiziert, dann hat der Freude, weil der wurde angenommen. Dieser Artikel hat eine Prüfung bestanden. Und das ist vielleicht noch ein Punkt, wenn ich einen Artikel in Wikimedia platziere, dann muss er keine Prüfung bestehen, er wird vielleicht verändert, vielleicht wird er auch nicht beachtet. Ich habe kein Maß, wenn der Artikel lange so bleibt oder mehr oder weniger so bleibt, ist das jetzt eine gute Arbeit von mir oder hat den jetzt einfach niemand korrigiert? Man muss Interessen.
Also wir erfahren im Endeffekt, dass diese neuen Medien und nicht zuletzt eben die Wikipedia als eines der herausragenden Beispiele, würde ich behaupten, für die neuen Medien, jede Menge Umdenken erfordern und Dinge verändern. Also das Internet gibt es ja eigentlich schon länger. Mittlerweile schon einige Jahre, doch Projekte wie Wikipedia sind noch relativ jung. Und man sieht, dass trotz des etwas längeren Bestehen des Internets hier immer noch Bewegung drin ist. Man spricht ja häufig auch im Zusammenhang von Wikis, Weblogs und dergleichen und vor allem der Vernetzung dieser Technologien von dem sogenannten Web 2.0. Ich habe mir noch ein Stichwort notiert gehabt in Vorbereitung auf diese Diskussion. Das geht in die gleiche Richtung. Die Frage, um nochmal vorzugreifen auf die erste Frage, sorgen die Skandale um die Wikipedia nun für einen bewussteren Umgang mit den Quellen? Lernen die Leute ihre Lektion? Oder wie kann man den Massen von Personen, die da vielleicht einfach nur konsumieren, diese Lektion auch vermitteln? Funktioniert das überhaupt? Oder bleibt es beim Konsum? Weil wir ziehen uns ja innerhalb der Diskussion immer wieder zurück auf einen Personenkreis, der also fachlich fundiert beitragen möchte, auf einen Personenkreis, der Referenzen benötigt und die Wikipedia auch vielleicht dazu nutzen möchte. Aber was bleibt dann im Endeffekt für die Leser übrig? Bekommt man das vor allem auch eben entsprechend die Leute erzogen oder geschult, eben das vermittelt?
Ich denke, die Medienkompetenz wird immer wichtiger. Die Medienkompetenz ist aber nichts Neues. Das war schon vor vielen Jahren so, dass man lernen musste, was darf man glauben, was in der Zeitung steht. Und ich vermute, dass die Skandale nicht ausreichen werden, um eine Veränderung herbeizubringen, weil die gehen in der Informationsflut unter. Das wird nicht wahrgenommen, das steht vielleicht in der Zeitung, dass Bertram Meyer für tot erklärt wurde, aber wer weiß das schon? Und da hat die Schule, wie sie schon lange den Auftrag hatte, immer noch und immer verstärkter den Auftrag, diese Medienkompetenz zu schulen. Und das wird aber nicht schnell gehen, sondern das ist ein langwieriger Prozess, zu lernen, welchen Informationen kann man vertrauen, worauf bezieht man sich, wenn man Informationen zitiert, wenn man etwas lernen oder nachschauen will.
Gut, ich denke auch, dass die Gefahr von Vandalismus oder so, wir haben das vielleicht etwas zu lange für die Zeit diskutiert, bei Wikipedia nicht dieselbe ist, wie zum Beispiel auf der Seite der Software, die ganze Virenproblematik. Ein Virus herzustellen bedeutet doch eine gewisse Herausforderung, das machen zu können und zu sehen, wie sich der verbreitet und wie sich dann die Welt darüber ärgert. Wiki-Artikel zu verfälschen oder zu zerstören, das ist keine Herausforderung, das kann jedermann. Also da muss ich gar nichts können, braucht kein Fachwissen, gar nichts dazu. Wenn Wikipedia oder Ähnliches sehr an Wert gewinnt, dann kann natürlich schon auch die Gefahr steigen.
Noch Kommentare dazu, sonst würde ich das Publikum mal einladen, auch noch einige Fragen zu stellen. Wir haben noch rund 10 Minuten Zeit und wäre gespannt, da vielleicht noch auf ein paar Themen zu hören.
Was mich spontan ist, noch wundern, der Wiki-Spam ist erwähnt worden. Was sind die Motivationen von solchen Spammern?
Geld zu verdienen, möglichst viel Geld. Also meistens ist es ja ein Link auf eine Seite und wenn man dann sagen kann, ich habe 1 Million Leute dazu bewogen, auf ihre Seite zu gehen, dafür kriege ich so und so viel Geld und das ist die Motivation dahinter. Also meistens und damit wird meistens automatisierter Spam generiert, der Wikis, Weblogs, all die neuen Sachen überflutet in großen Maßen.
Also gerade im IT-Bereich, weil diese Leute natürlich gerade mit Medien wie Wikipedia natürlich eher umgehen können, wie wenn ich jetzt irgendwo im Handwerk oder so tätig bin. Gerade dort erlebt man, dass unter gewissen Lemmata Werbung eingefügt wird. Sei es, dass gewisse Sachverhalte, ich sag jetzt mal, gefärbt dargestellt werden oder dass wie an der Wikipedia üblich gibt es unter jedem Artikel irgendwo auch einen Abschnitt siehe auch oder Weblinks, dass dort dann zum Beispiel Weblinks zu einem Thema eingefügt werden, über die dann meist, also gerade in den IT-Themen, sehr hart diskutiert wird, ob dieser Weblink nun wirklich relevant ist oder ob er einfach nur Werbung darstellt. Es gibt in der Wikipedia Richtlinien dazu. Ja, unter Wikipedia:Weblinks. Da wird definiert, wann ist ein solcher Link relevant und wann nicht. Trotz allem ist es oft nicht so leicht. Also ich habe mich da auch in den Bereichen schon selber mit einigen Benutzern herumprügeln müssen, kann man fast sagen. Weil die Leute halt unbedingt meinen, dieses oder jenes Webportal zu dem Thema muss da unbedingt rein. Ein anderer Punkt sind ja, also um jetzt von dem Spam mal wegzugehen, ich denke mal, eine Menge Änderungen. Ich würde sogar behaupten, in der Wikipedia mehr als Spam sind eher normal einfache Vandalismen. Also jemand, der einen Text löscht oder jemand, der Hallo XY reinschreibt oder der einen Text mit entsprechenden Schimpfwörtern verändert. Solche Sachen erlebt man regelmäßig. Wobei man da auch erlebt, dass das hauptsächlich von anonymen Benutzern passiert und dass diese, also generell, wenn man in der Wikipedia-Community herumfragt, also bei Leuten, die aktiv sind, dann haben die ihre Artikel auf ihrer Beobachtungsliste und gehen die Änderungen durch. Und wenn eine Änderung von einer IP-Adresse kommt, also von einem anonymen Benutzer, dann schaue ich da zweimal hin, während ich bei einem angemeldeten Benutzer, wenn ich gerade jetzt nicht so die Zeit habe, da auch mal drüber hinweggehe und davon ausgehe, dass das schon korrekt sein wird.
Vielleicht da eine Ergänzung, die ich nicht anbringen konnte in meinem Vortrag über Wikis in Schulen. Die meisten Schweizer Gymnasien sind im Moment ausgeschlossen vom Editieren in der Wikipedia, weil in der Schweiz immer in einem Kanton die Gymnasien über eine einzige Internetadresse bekannt sind oder ihren Verkehr haben. Und wenn es in der Schule einen Vandalisten oder eine Vandalistin hat, dann reicht das aus, dass die Verantwortlichen bei Wikipedia diese Adresse sperren, sodass dann die ganze Schule nicht mehr editieren kann in Wikipedia.
Ist das tatsächlich so? Oder heißt es, dass Sie auch als Schüler registrieren?
Da, ja, also es ist so, dass nur das anonyme Editieren von dieser Adresse aus gesperrt ist. Normalerweise ist es trotzdem möglich, dass sich der Schüler registriert. Man kann aber auch Benutzeranmeldungen von der entsprechenden Adresse sperren. Dann müsste er zum Beispiel nach Hause gehen, müsste sich von zu Hause registrieren, könnte dann seinen Benutzerzugang auch in der Wikipedia verwenden. Es gibt auch die dritte Stufe, Zugriffe komplett zu sperren von einer IP-Adresse aus, also auch für angemeldete Benutzer. Das wird wohl in der Wikipedia, man versucht das so offen zu sein wie möglich. Also normalerweise sind es einfach nur gesperrt für anonyme Veränderungen. Das ist in Deutschland genauso. Also selbes Problem, viele Schulen gehen über Proxy-Server rüber und immer wieder sind es auch überraschte IT-Administratoren oder auch manchmal Schüler, die dann Mails an die Wikipedia schreiben. Hallo, ich oder wir oder unsere Schule, wir können nicht editieren, wir haben keine Ahnung warum. Wenn wir uns da versuchen, wenn wir da reingehen, dann kommt immer die Meldung, wir seien gesperrt. Warum? Und da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Also auch viele Administratoren in den Schulen sind sich dessen überhaupt nicht bewusst.
Also aus meiner Erfahrung ganz schwierig. Ich werde nachher in meinem Vortrag noch drauf kommen, Wikis im Unternehmen, was das bedeutet, was das ist. Das ist, ich sage mal, etwas eine E-Mail und wie kann ich jemanden dazu bewegen, etwas da reinzumachen, wenn er keinen Nutzen sieht. Und für mich ist eigentlich klar, es braucht am Anfang eine, zwei, drei Personen, wenn es gut geht, die anfangen, Informationen reinzustellen, die motiviert sind, die es von sich aus machen, intrinsische Motivation, das zum Leben zu bringen und dann mal anfangen. Und wenn es dann mal etwas drin hat, dann beginnen vielleicht andere Leute mitzumachen. Aber ein Start ist immer sehr schwierig hinzukriegen in einem solchen Umfeld.
Die Frage war formuliert, wie kriegt man Leute dazu, wenn es keinen Nutzen hat? Also das muss man natürlich unterscheiden und sagen, es muss ja einen Nutzen haben, weil sonst ist es wirklich nicht sinnvoll, ein Wiki anzufangen. Das Problem ist vielleicht, dass sich der Nutzen nicht für diejenigen einstellt, die die Informationen eintragen. Also beispielsweise Wissensmanagement, da sind es meistens nicht diejenigen, die die Information haben, die davon profitieren, wenn sie die Information auch preisgeben. Und darum ist wahrscheinlich das Problem, müsste man anders formulieren, wie kriege ich die Leute dazu, etwas für andere Leute zu tun. bei Wikis in Schulen ist es meistens so, dass eine oder mehrere Lehrpersonen tatsächlich ein Bedürfnis haben und sehr glücklich sind, wenn man ihnen ein Werkzeug gibt, das ihr Problem mit geringem Aufwand löst.
Also ich hatte es ja in meinem Vortrag angesprochen, ich habe das ja die Evolution genannt eines Wikis, die angestoßen werden muss. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, also muss ich eigentlich recht geben, was wir gerade gehört haben, man braucht einfach ein paar Leute, die den Initialaufwand machen, die für die Initialzündung sorgen, dass die Evolution in Gang kommt. Und dann sollte sich der Rest einstellen. Und das setzt natürlich auch eine gute Projektplanung voraus, die eben die Ziele auch definiert, inhaltlich wie auch logistisch, was ich heute Morgen erklärt habe.
Ganz schwierig zu sagen. Aus meiner Erfahrung, wenn es mal läuft, dann braucht es vielleicht die ersten 2-3 Wochen, wo wirklich, sagen wir mal, ich etwas reinstelle, der es aufgesetzt habe, und dass es zum Leben kommt mit den ersten 20-30 Seiten oder so. Und dann kann es langsam anfangen, dass die ersten nach 2 Wochen auch mal draufgehen, weil ich ja dann vielleicht nicht mehr per E-Mail antworte, sondern nur noch einen Link schicke, sage, da steht es, schau mal rein. Dann beginnen die ersten reinzuschauen und vielleicht nach 3-4 Wochen oder so kann man sagen, wenn da wirklich etwas drinsteht, ich bin ja auch nicht täglich 24 Stunden daran, Inhalte zu generieren, dann kommt es vielleicht langsam, kommt es in die Gänge. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, wenn man natürlich ein Projekt hat, das sich schon mit der Technologie auskennt, Leute, die Motivation haben, da das zusammen aufzusetzen, ein Wiki für ein Projekt aufzusetzen, wenn sich 3 Personen finden und sagen, das wollen wir, dann kann das viel schneller gehen, dass innerhalb von 2-3 Wochen das wirklich fliegt für das Projekt. Und andersrum kann es vielleicht sein, dass es nach 2-3 Wochen nicht mehr fliegt oder schon nicht mehr fliegt und wieder eingestellt wird.
Ich glaube, dass mein Kommentar passt da ganz gut. Ich würde sagen, es hängt ganz stark, es ist, glaube ich, nicht die Frage, einen neuen Wiki zu starten, sondern es ist die Frage, Leute zum ersten Mal mit dem Werkzeug vertraut zu machen. Also ob man jetzt, wir haben bei mehreren Projekten jetzt Wikis eingesetzt und der Aufwand am Anfang war sehr groß, weil Leute einfach diese direkte Technologie des Wikis, dieses da ist eine Webseite und ich kann klicken und dann kann ich sie direkt ändern. Ganz häufig hat man am Anfang das Problem, jemand schreibt mir tue was auf ein Wiki und dann schreibt mir jemand eine E-Mail, sagt, da ist ein Tippfehler auf der Webseite. Ich kann greifen nicht in den Kopf, sagen, warum hat die Person anstatt das Mailprogramm erst hochzufahren und mir eine schöne Mail rauszuschreiben, warum ist sie nicht auf Edit gegangen und hat dann diesen Tippfehler weggemacht. Ich glaube, es ist dass das schwierige Problem ist, die Leute mit der Technologie vertraut zu machen. Und wenn man dann ein Wiki schon hat, einen zweiten aufzusetzen, dass der dann läuft und alle Leute wissen schon, was ein Wiki ist, das ist dann relativ leicht.
Gut, dann muss ich leider aus Zeitgründen. Ich sehe, es sind noch Fragen da. Ich denke, ich würde die Fragen dann einfach empfehlen, nachher in der Runde hinten bei den Demo-Points nochmal auf die entsprechenden Leute zuzugehen, Fragen zu stellen. Ich darf mich erstmal vielmals bedanken bei unseren Teilnehmenden an dieser Diskussionsrunde. Wir fahren jetzt erstmal fort mit den nächsten Vorträgen, oder mit dem nächsten Vortrag. Es ist, glaube ich, noch einer von Daniel Pflück. Und ja, ich persönlich verabschiede mich erstmal.
Besten Dank für diese Gelegenheit.